Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Lage in Nordsyrien beschäftigt die Weltgemeinschaft seit knapp 3 Wochen. Seit US-Präsident Donald Trump den Abzug der verbleibenden US-Truppen dort befahl und die Türkei infolgedessen eine Offensive in den nördlichen Provinzen Syriens, also dort, wo die kurdischen YPG-Milizen als Verbündete der USA gegen die Terrororganisation Islamischer Staat gekämpft haben. Das ist vielfach kritisiert worden, sowohl die Entscheidung des US-Präsidenten als auch das militärische Vorgehen der Türkei. Der vielschichtige Konflikt in Syrien, der Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak, das ist alles sehr unübersichtlich. Und unter den vielen Entwicklungen hat es eine Sache bewirkt. Die Lage der Kurden in der Region, in Syrien, im Irak, aber auch in der Türkei, hat sich in der Folge all dessen stark verändert. Während in Syrien und im Irak kurdische Milizen eine wichtige, bislang auch international anerkannte Basis bilden im Kampf gegen den IS, ist der Konflikt innerhalb der Türkei eskaliert in den vergangenen Jahren. Wir wollen über die Kurden in der Region reden, zwischen westlicher Anerkennung und türkischer Offensive, mit der Politikwissenschaftlerin Gülistan Gürbey, Expertin für die Region und auch für die Lage der Kurden an der FU Berlin. Frau Gürbey, ich grüße Sie. Hallo.
Grüße Sie auch.
Also jetzt habe ich die ganze Zeit von den Kurden geredet. Es geht aber dabei ja um teils sehr unterschiedliche Gruppen, auch an unterschiedlichen Orten. Gibt es überhaupt die Kurden?
Ja, nun, natürlich sind die Kurden im Sinne von einer homogenen Gesellschaft nicht zu reden. Die Frage ist natürlich, gibt es überhaupt auf der Welt homogene Gesellschaften? Nicht? Wir sind ja alle sehr heterogen zusammengefasst, aber dennoch gibt es natürlich die Kurden, ein großes, das drittgrößte Volk im Nahen Osten, das keinen eigenen Staat hat. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zerfall des Osmanischen Reiches auf die neuen Nationalstaaten durch die künstliche Grenzziehung, wenn Sie so wollen, dann auf diese Staaten aufgeteilt worden sind, also auf die Türkei, Iran, Irak und Syrien. Hat sich die Situation in den jeweiligen Staaten, wo sie dann aufgeteilt worden sind, wo sie dann zur Minderheit geworden sind, hat sich eben unterschiedlich entwickelt, wie Sie zu Recht auch eingangs berichtet haben. Und diese unterschiedlichen Entwicklungen betreffen vor allen Dingen eine Gemeinsamkeit der Kurden, nämlich die massive staatliche Unterdrückung und Repression gegenüber jeglichen Forderungen von politischen, kulturellen Rechten, die Kurden in den jeweiligen Staaten seit Jahrzehnten schon einfordern, teils mit Gewalt, teils aber eben natürlich auch ohne Gewalt. Und diese unterschiedlichen Entwicklungen eben auch unterschiedlich aussehen. Wir haben derzeit beispielsweise im Irak eine autonome Region Kurdistan-Irak, die verfassungsrechtlich seit 2005 anerkannt ist beispielsweise und unter den Kurden quasi sozusagen die fortschrittlichste Entwicklung darstellt.
Würden Sie denn sagen, gibt es denn einen kurdischen Nationalismus, jetzt im englischsprachigen Sinne des Wortes Nation, also eine kurdische nationale Identität, die Kurden in der Türkei, in Syrien und auch im Irak verbindet? Und wenn ja, wie stark ist diese Verbindung?
Ja, ich glaube, definitiv gibt es den kurdischen Nationalismus, auch die zunehmende emotionale Empfindung, auch immer mehr als eine eigene Gruppe, die eben das Recht auch unter anderem nicht nur auf Autonomie, sondern auch die Gründung eines Staates hat, auch wenn das von den politischen Akteuren bei den Kurden, die ja unterschiedlich sind, mittlerweile natürlich längst sich die pragmatische Sichtweise durchgesetzt hat, dass ein nationaler Staat unter diesen Konstellationen der Weltpolitik nicht möglich ist. Aber auf jeden Fall der Widerstand bzw. sich dafür einzusetzen, dass in ihren jeweiligen Gebieten, wo sie leben, wenigstens eine Selbstverwaltung erhalten können. Insofern kann man sagen, dass natürlich der kurdische Nationalismus gerade im Zuge der Globalisierung und nach dem Ende des Kalten Krieges natürlich auch stark zugenommen hat, und zwar parallel zu den Entwicklungen in den jeweiligen Staaten. Je massiver sozusagen die staatliche Unterdrückung in den Staaten gewesen ist. Ich meine, ich erinnere schon mal an dem Massakrieren von irakischen Kurden durch das Regime von Saddam Hussein, beispielsweise die Giftgasangriffe auf die kurdische Zivilbevölkerung in Halabja 1988, kulturelle, genozidiale Maßnahmen, die sozusagen immer das Ziel hatten, die Kurden in ihrer Region zurückzudrängen, sie möglichst aus ihren Stammgebieten sozusagen zu vertreiben und dort auch andere demografische Verhältnisse zu erzeugen. All diese Entwicklungen haben den Nationalismus unter den Kurden natürlich gestärkt, je massiver sozusagen die Unterdrückung wurde, umso mehr hat sich das in den Widerstand auch niedergeschlagen und damit auch der Erstarken des kurdischen Nationalismus. Und heutzutage ist so, dass wir im Zeitalter der Digitalisierung und der technologischen Entwicklung natürlich einen grenzüberschreitenden Nationalismus bei den Kurden natürlich schon längst haben. Das heißt, grenzüberschreitend können sich die Kurden auch im Zuge der Digitalisierung schnell untereinander verbinden, kommunizieren etc. etc. All diese Prozesse haben den kurdischen Nationalismus befördert. Man muss das immer im Kontext sehen und nicht losgelöst von den jeweiligen staatlichen Unterdrückungs- und Repressalien gegenüber der kurdischen Zivilbevölkerung.
Jetzt existiert ja der Begriff Kurdistan, der je nachdem, wer ihn ausspricht, relativ variabel sein kann. Wie schillernd ist der Begriff Kurdistan sozusagen als Ziel für ein kurdisches oder für das kurdische Selbstverständnis? Spielt das eine Rolle?
Ja, wenn Kurdistan, also der Begriff Kurdistan wird bei den Kurden natürlich immer wieder gebraucht und damit identifiziert man sich im Grunde genommen. Und zwar jetzt nicht in erster Linie im Sinne eines modernen, also eines Nationalstaates, sondern im Sinne eines geografischen Gebietes sozusagen, wo die Kurden seit Jahrhunderten leben und die sozusagen diese Gebiete auch als ihre Stammgebiete auch ansehen zu Recht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass die Kurden, als sie noch unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches gelebt haben, auch natürlich die Kurdistan als Begriff, als Region auch existierte. Wir haben beispielsweise heute zum Beispiel die Region Kurdistan im Iran. Also da ist der Begriff bezogen auf ein Gebiet offiziell gegeben. Und natürlich haben wir den Begriff Kurdistan-Irak bezogen auf die Autonomieregion im irakischen Staat, also im Nordirak. Also Kurdistan ist quasi nicht sozusagen nicht nur virtuell sozusagen etwas, was emotional empfunden wird, sondern auch geografisch in den jeweiligen Gebieten auch schon präsent.
Eigentlich könnten die Kurden historisch und kulturell doch die ideale Brücke im Nahen Osten bilden. Sie sind ja kulturell religiös jetzt den eher der türkischen Bevölkerung nahe. Sie sind alles überwiegend sunnitische Muslime. Ihre Sprache ist eher der persischen, der iranischen Sprache nahe. Eigentlich sind doch die Kurden die ideale Brücke im Nahen Osten.
Man könnte das natürlich so sehen, definitiv. Also zumindest kann man nicht sagen, dass die Kurden sozusagen nur diejenigen sind, die sozusagen Unruhe auslösen, auch wenn das größtenteils in der Staatenwelt so dargestellt wird. Aber der Widerstand sozusagen, den die Kurden in unterschiedlicher Art und Weise und mit unterschiedlichen Mitteln in den jeweiligen Staaten leisten, ist immer eine Reaktion auf die staatliche Repression und auf die Nichtanerkennung. Und diese Staaten sind ja in ihrem Wesen ja überwiegend autoritär verfasst, nicht demokratisch verfasst. Ich meine auch die heutige Türkei unter Staatspräsident Erdogan ist ja eine autokratische Regierung, die sehr stark mit Repression arbeitet. Das ist immer eine Reaktion darauf gewesen und das ist auch heute noch so der Fall. Das heißt, all diese autoritär verfassten Staaten versuchen natürlich jegliche Erstarkung der Kurden oder jegliche politische Forderung der Kurden zurückzudämmen, weil das einfach mit diesem homogenen Nationalstaatsauffassung und der homogenen Auffassung einer Nation, wie sie sein sollte, kollidiert. Und das ist etwas Zentrales, was heute immer noch existiert.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auch nach Nordsyrien schauen. Jetzt nach den Ereignissen der vergangenen knapp 3 Wochen und jetzt auch der Einigung zwischen der Türkei und Russland. Welche Perspektiven hat denn eigentlich die kurdische Bevölkerung jetzt im Norden Syriens? Ist sie jetzt nicht gezwungen, sich langfristig in Syrien auch an den syrischen Machthaber Assad zu binden?
Derzeit ist die Konstellation zu Ungunsten der Kurden, das ist ganz richtig, weil die Kurden eben tatsächlich von dem Verbündeten USA, wenn sie so wollen, fallen gelassen worden sind. Und insofern natürlich die Abhängigkeit zu Russland und zum Assad-Regime ja gestiegen ist. Das heißt, sind angewiesen, einen Verhandlungsprozess mit dem Regime tatsächlich zu führen. Großen Handlungsspielraum haben die syrischen Kurden unter diesen Bedingungen definitiv nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer wieder daran erinnern, dass ein Friedensprozess in Gesamtsyrien natürlich auch die Kurden einschließen muss. Und auch die Kurden sozusagen WPG einschließen muss. Nicht nur, weil sie den Kampf gegen den IS unter so vielen Opfern geführt haben und dennoch im Stich gelassen worden sind, sondern weil sie einfach auch eine soziale Basis haben, die also eine starke Unterstützung auch haben in der kurdischen Bevölkerung in Syrien. Also gehören sie dazu. Und wir wissen aber gleichzeitig, dass die Türkei es bis jetzt immer geschafft hat, zu verhindern, dass Vertreter der PYD an dem Verhandlungsprozess beteiligt werden. Also selbst beim heutigen Verfassungskomitee, das jetzt zusammengestellt worden ist, sind die Kurden, die PYD, nicht vertreten.